Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Gabi Bauer.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Schönen guten Abend. Und zugegeben, es sah kurzzeitig heute so aus, als wenn der französische Staatspräsident François Hollande den Durchblick verloren hätte. Aber das war nur dem Regen in der Bretagne geschuldet, wo er an einer Feier zur Befreiung von den Nazis teilnahm. Die Krise in seiner Regierung, die managte der Sozialist mit einem glasklaren Federstrich. Er entließ das gesamte Kabinett, gab seinem Premierminister gleich den Auftrag, eine neue Regierungsmannschaft zusammenzustellen, aber nur noch mit Ministern, die sein Reformkonzept absolut teilen. Denn auch Frankreich soll ja jetzt Gewerkschaftszöpfe abschneiden und auf Sparkurs gehen, nach deutschem Vorbild.
Es war ein beeindruckendes Spektakel heute Abend vor dem Pariser Rathaus. Auf den Tag 70 Jahre ist es her, dass die deutschen Besatzer die Stadt verließen. Präsident Hollande gedenkt der Befreiung von Paris. Fast bedrückend war es da, dass es wiederum deutsche Vorstellungen sind, die Frankreich heute zumindest politisch in Trümmer fallen ließen. Im Streit um die richtige Wirtschaftspolitik zerbrach die Regierung des Landes. Frankreich im Sommer 1944 war ein Land in Ruinen. Aber eines, das die Kraft aus sich selbst heraus wiedergefunden hat. Das sage ich allen, die sich Sorgen machen in Europa über die Schwierigkeiten, die es im Moment gibt. Deutsche Besatzung, zumindest in der Wirtschaftspolitik, so ungefähr sieht er das. Wirtschaftsminister Montebourg, der Liebling des linken Flügels der regierenden Sozialisten. Am Wochenende hat er gefordert, Frankreich dürfe sich nicht länger am deutschen Spardiktat ausrichten. Heute verteidigte er diese Haltung, auch wenn an dem Streit darüber nun die Regierung zerbrach. Es ist doch normal, dass wir eine Debatte über die Ausrichtung des Landes führen. Ich finde, wir sollten das in der Regierung tun, mit den Franzosen, selbst mit der Opposition. Doch solche Diskussionen will der Präsident gerade nicht mehr in der Regierung führen. Seine Mannschaft müsse hinter dem Reformkurs stehen, wenn man das ganze Land überzeugen wolle. Ermunterung von der Bundeskanzlerin.
Was Frankreich anbelangt, so wünschen wir dem französischen Präsidenten und wünsche ich dem französischen Präsidenten allen Erfolg bei seiner Reformagenda. Er hat mutige Schritte vorgeschlagen und ansonsten werden wir natürlich diese Dinge nicht kommentieren, sondern das wird Frankreich selber machen.
Schon morgen soll die neue Regierung vorgestellt werden. Eine Regierung, die viel Arbeit vor sich hat. Dass Frankreich schon größere Herausforderungen gemeistert hat, das hat sich das Land heute Abend wie zum Ansporn nochmal selbst eindrucksvoll vor Augen geführt.
Gute Vorzeichen waren das heute nicht für das persönliche Treffen von Russlands Präsident Putin mit dem ukrainischen Staatschef Poroschenko. Das ist für morgen in Minsk geplant, aber heute hat Russland erstmal weiteres Militärmaterial in die Ostukraine gebracht, nahe der Halbinsel Krim. Wir wissen, es läuft ein Informationskrieg von beiden Seiten, aber diese Informationen, die haben mehrere AP-Reporter, also unabhängige Beobachter, bestätigt. Gleichzeitig hat Russland angekündigt, noch einmal Hilfsgüter in die umkämpften Gebiete zu fahren, also noch ein Streitpunkt.
Kaum ist der letzte der weißen russischen Lkw wieder über die Grenze nach Russland zurückgerollt, soll nun so schnell wie möglich der nächste Konvoi in die umkämpfte Krisenregion geschickt werden. Ein Affront. Einmal mehr setzt sich Moskau über die Einwände der ukrainischen Regierung hinweg. Die Ankündigung Lavrovs, einen zweiten Konvoi zu schicken, kam mit einer Selbstverständlichkeit, als habe es eine einvernehmliche Lösung mit Kiew gegeben. Bei einer seiner seltenen Pressekonferenzen rief der russische Außenminister die Ukraine und das Internationale Rote Kreuz auf, die Hilfsaktion zu unterstützen. Wir haben dem ukrainischen Außenministerium schriftlich mitgeteilt, dass wir einen weiteren Konvoi schon in den nächsten Tagen losschicken wollen. Außerdem haben wir ihnen eine genaue Liste geschickt. Im russischen Fernsehen wurden heute diese Bilder gesendet, um zu zeigen, dass die Hilfsgüter des Konvois in Luhansk bei den Menschen gelandet seien. Für Aufregung in Kiew sorgten außerdem Berichte über eine Kolonne gepanzerter russischer Fahrzeuge, die in der Nähe von Mariupol im Südosten der Ukraine über die Grenze gefahren seien. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates sprach von der Öffnung einer zweiten Front. Heute Morgen ist eine Kolonne von russischen gepanzerten Fahrzeugen in das Gebiet der Ukraine eingedrungen. Unsere Grenzsoldaten wurden daraufhin in Kämpfe verwickelt. Schwere Vorwürfe am Vorabend des Gipfels in Minsk. Die Separatisten und auch der russische Außenminister haben sie zurückgewiesen. Keine guten Vorzeichen für ein Treffen der beiden Präsidenten, das außerdem von schweren Kämpfen rund um Donetsk überschattet wurde. Mit diesen Bildern belegen die Rebellen ihre Geländegewinne. Man brauche keine Hilfe von außen, hieß es da. Diese Kisten habe man vom ukrainischen Militär erbeutet. Am Abend dann noch eine Nachricht aus Kiew. Präsident Poroschenko löste wie angekündigt das Parlament auf und ebnete damit den Weg für Neuwahlen Ende Oktober. Damit will er wohl endlich das Signal für einen politischen Neuanfang geben.
Und unser Korrespondent Udo Lilischkis, der beobachtet das Ganze heute Abend aus Minsk, weil da nämlich morgen die Präsidenten von Russland und der Ukraine aufeinandertreffen im Rahmen einer Konferenz der Eurasischen Zollunion. Schönen guten Abend, Udo. Ist es Zufall, dass Russland heute, also am Tag genau davor, einen weiteren Hilfskonvoi ankündigt in die Ukraine, wo ja der erste schon so umstritten war?
Ja, es war ja auch der Tonfall des Außenministers Lavrov, der etwas schroffe und gar nicht versöhnliche, der einen nachdenken lässt. Es gibt nach meiner Meinung zwei Erklärungsmöglichkeiten. Entweder Moskau möchte noch einmal vor dem morgigen Tag, vor den Verhandlungen zeigen, welche Folterwerkzeuge man doch im Instrumentenkasten hat, um dann hier die Kompromissbereitschaft der Europäer ein bisschen auszuweiten. Das könnte dann wie bei einer Pokerpartie sein. Oder aber Putin spielt bereits längst an einem anderen Tisch eine andere Partie und hat gar kein Interesse mehr an diesen kleinen Einigungen im Gasstreit etwa oder bei den Handelsgeschichten. Mhm. Und er hat längst den Plan, die Ukraine dauerhaft zu destabilisieren und vielleicht sogar noch weiteres. Dann wäre das für ihn nicht so entscheidend, was hier angeboten wird an anderen Kompromissen.
Mhm. Jetzt hat der ukrainische Präsident Poroschenko die EU ja dringend gebeten, gemeinsame Wege zu finden, diesen, und ich zitiere das jetzt, diesen Krieg in der Mitte Europas zu beenden. Welche gemeinsamen Wege gäbe es?
Nun, Angela Merkel hat es ja angedeutet, man will versuchen, den Kreml mit einem ganzen Paket von Verhandlungen doch noch zum Umdenken zu bewegen. Morgen reisen hier drei sehr hochrangige Europäer an. Catherine Ashton, die Außenbeauftragte, aber auch der Handelskommissar de Gucht. Und der wird versuchen, Moskau Bedenken gegen diese Handelserleichterungen für die Ukraine jetzt im Rahmen des Assoziierungsabkommens, diese Bedenken zu zerstreuen. Dann wird der Kommissar Oettinger versuchen, die Gespräche beim Gasstreit neu zu beleben. Und man hofft, dass all das vielleicht dann einen Ausweg bringt und Putin umdenken lässt. Wenn das nicht klappen sollte, könnten neue Gespräche über Sanktionen stattfinden. Als zweiter Schritt, auch das wurde angedeutet, aber ob das Putin sehr beeindrucken wird, ist auch fraglich. Das hat es bisher in der Vergangenheit auch nicht getan.
Hat es bisher
das heißt,
nicht, Udo.
Ja, die meisten Beobachter sind nicht so optimistisch hier.
Ja, hat es bisher auch nicht. Udo, vielen Dank für diese Informationen nach Minsk. Wir werden das dann morgen gemeinsam beobachten.
Tschüss nach Hamburg.
Waffenlieferungen in Konfliktgebiete. Der Außenminister der Ukraine, Klimkin, hatte ja auch gefordert, dass Deutschland sein Land mit Waffen gegen die russlandnahen Separatisten ausstattet. Das schließt die Bundesregierung aus. Die Islamisten im Nahen Osten dagegen hält sie für so bedrohlich, dass die Entscheidung anders gefallen ist. Kurdische Kämpfer sollen demnächst mit Waffen und anderem Militärmaterial beliefert werden. Nur die Sondersitzung des Bundestages kommenden Montag will die Bundesregierung noch abwarten. Dann aber Fakten schaffen mit Waffen.
Waffenlieferungen ja, nur wann und welche genau, das hat die Bundesregierung noch nicht entschieden. Doch auch das Wie ist umstritten. Waffen über den Umweg an die irakische Zentralregierung oder direkt an die kurdischen Peschmerga-Kämpfer im Nordirak. Der außenpolitische Sprecher der Grünen wundert sich.
Ich dachte, dass die Waffen für die Zentralregierung der Kurden tatsächlich bestimmt ist. Jetzt sagt die Bundeskanzlerin, das wird nicht gehen ohne Einverständnis von Bagdad, also der Zentralregierung Iraks. Sie sagt aber, also die Zentralregierung sagt aber, dass sie absolut dagegen wäre und die Waffen wird sie selber bekommen wollen. Ich verstehe nicht mehr, was die Bundesregierung eigentlich will.
Welche Waffen die Bundesregierung liefern will, prüft derzeit das Verteidigungsministerium. Die Entscheidung darüber fällt allerdings nicht, wie erwartet, diesen Mittwoch.
Bis Mittwoch wird geprüft, was überhaupt vorhanden ist. So, und dann wird man weiter prüfen, was sonst noch machbar und möglich ist.
Klar immerhin ist, keine deutschen Waffen gehen an die radikale Kurdenorganisation PKK. Das schloss die Bundeskanzlerin am Wochenende aus. Doch auch in die Hände der Kurden im Nordirak gehörten keine deutschen Waffen, betonte die Linke heute.
Sie sagen, sie wollen ja an eine Kampftruppe der Kurden Waffen liefern, aber nicht an die PKK. Das können sie gar nicht regulieren. Denn die eine Kampftruppe, soweit die mit der PKK zusammenkämpfen, können auch der PKK Waffen geben.
1 Million Flüchtlinge gibt es derzeit im Norden des Irak. Inzwischen sind die ersten Hilfslieferungen aus Deutschland angekommen. In Erbil war jetzt auch der Unionsfraktionsvorsitzende Volker Kauder.
Ich bin der Meinung, dass wir noch einmal eine Zusage machen müssen, zusätzlich Flüchtlinge aufzunehmen.
Doch auch zur Flüchtlingsaufnahme hat sich die Bundesregierung noch keine Meinung gebildet. Erst einmal wird weiter über Waffenlieferungen diskutiert. Kommenden Montag gibt es dazu eine Sondersitzung im Deutschen Bundestag.
Und in die internationale Diskussion über Militärhilfe für den Irak hat sich auch das Assad-Regime in Syrien eingeschaltet. Dazu jetzt mehr in den Nachrichten mit Tarek Yusbashi.
Die syrische Regierung erklärte sich bereit, beim Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat mit den westlichen Staaten zusammenzuarbeiten. Die Islamisten hatten erst am Wochenende wieder Geländegewinne in Syrien erzielt. Die Bundesregierung schlug das Angebot aus Damaskus umgehend aus und begründete dies mit Assads Verbrechen im Bürgerkrieg. Im Nahen Osten ist kein Ende der Gewalt in Sicht. Im Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas hat es heute von beiden Seiten erneut Angriffe gegeben. Bei Luftschlägen sind im Gazastreifen 9 Menschen getötet und 10 verletzt worden. Nach Angaben der israelischen Armee wurden mehr als 60 Ziele im Palästinensergebiet unter Beschuss genommen. Von dort seien mehr als 100 Raketen auf Israel abgefeuert worden. Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei ihrem Besuch in Spanien für den dortigen Wirtschaftsminister de Guindos als nächsten Chef der Eurogruppe ausgesprochen. Bei einem Treffen mit Ministerpräsident Rajoy in Santiago de Compostela lobte Merkel außerdem die Reformpolitik des Landes. Sie sei ein Beispiel dafür, dass Einsparungen den Weg zu wirtschaftlichem Wachstum ebnen könnten. Die spanische Konjunktur hat sich etwas erholt, die Arbeitslosigkeit ist aber extrem hoch. Die weltweiten Krisen verunsichern zunehmend die Wirtschaft. Viele Manager bewerten nicht nur die gegenwärtige Geschäftslage schlechter, sondern auch die Aussichten für ihre Unternehmen. Zum 4. Mal in Folge gab der IFO-Index nach, und zwar unerwartet deutlich um fast 2 Punkte. Vor allem in der exportabhängigen Industrie laufe es nicht mehr rund, so das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung. Zum Ende der Urlaubszeit könnte es bei der Lufthansa und bei der Bahn Streiks geben. Die Lufthansa versucht derzeit, Streikpläne der Piloten noch abzuwenden. Eine Einigung ist allerdings nicht in Sicht. Auch im Tarifstreit bei der Bahn sind die Fronten verhärtet. Die Gewerkschaften wollen sich aber abstimmen, damit nicht gleichzeitig im Flugverkehr und auf der Schiene gestreikt wird. Soweit der Nachrichtenüberblick. Und jetzt geht es wieder weiter mit Gabi Bauer.
Alles wollen die Schotten ja auch nicht ändern. Selbst diejenigen, die beim Referendum Mitte September für die Abspaltung von Großbritannien stimmen wollen, selbst diejenigen möchten ja Untertanen der Queen bleiben. Ihre Währung, das Pfund, wollen sie auch behalten. Sie planen nicht mal Grenzen zu Großbritannien zu ziehen. Und die EU-Vergünstigungen, die die britische Regierung über Jahrzehnte herausgeschlagen hat, von denen wollen sie auch weiter profitieren. Aber eben als eigener schottischer Nationalstaat. Heute Abend ging es hoch her beim 2. Fernsehduell, dem vermutlich letzten vor der Abstimmung. Annette Dittert hat das verfolgt.
Letzte Vorbereitungen für eine Debatte, bei der einiges auf dem Spiel stand für Alex Salmond, den Schottenchef. Hatte der doch bei der ersten Debatte vor knapp 3 Wochen unerwartet schlecht ausgesehen und gegen den sonst eher staubtrockenen britischen Ex-Finanzminister laut Umfragen verloren. Sie können uns doch noch nicht mal sagen, welche Währung Sie haben. London hatte nämlich vor einigen Monaten bereits erklärt, dass ein unabhängiges Schottland das Pfund als Währung nicht behalten könne. Diesmal musste Salman das Ruder also herumreißen und es gelang ihm bei der Währungsfrage, die wieder alles dominierte. Niemand kann uns davon abhalten, das Pfund zu behalten. Und das Pfund ist unsere beste Option. Und dafür möchte ich ein Mandat. Hören Sie doch auf, solche Spielchen zu spielen, erwiderte Alistair Darling und erklärte Salman für naiv. Wenn wir das Referendum gewinnen, wollen Sie uns das Pfund verbieten? Nein, natürlich nicht. Sie können auch den Rubel benutzen. Aber das macht doch keinen Sinn. Und so recht Darling damit wohl hatte, hier triumphierte Salman diesmal. Der Rest der äußerst hitzigen Debatte drehte sich um das Nordseeöl, das ein unabhängiges Schottland nicht mehr mit London teilen will. Die Gegner der Unabhängigkeit dazu, die Zukunft der Ölreserven liege im Nebel. Und so blieb die Debatte am heutigen Abend eine weitgehend emotionale. Und auch wenn die Umfragen zurzeit Alex Salmond knapp hinten sehen, entschieden wird die Zukunft Schottlands erst am 18. September. Und bis dahin ist nur eins sicher, es bleibt spannend.
Sie waren immer wieder marschiert und immer mit erhobenen Händen. Zum Zeichen dafür, dass der erschossene Teenager Michael Brown nicht gefährlich war. Er war unbewaffnet. Ein weißer Polizist hatte den schwarzen jungen Mann trotzdem mit 6 Kugeln erschossen. Das hatte sofort die Rassismusdebatte in den USA wieder angeheizt und Unruhen ausgelöst. Aber für heute, für den Tag der Trauerfeier in St. Louis, hatte der Vater des Toten alle um Ruhe und Frieden gebeten. Trotzdem wurde die Beerdigung zur Anklage an Amerika.
Sie sind zu Tausenden gekommen, um Michael Brown die letzte Ehre zu erweisen. Es ist zugleich eine friedliche Demonstration gegen Polizeigewalt und Rassismus nach den vielen Tagen voller Gewalt und Chaos. In der völlig überfüllten Baptistenkirche von St. Louis hatte die schwarze Gemeinde zuvor gemeinsam mit den Eltern um den erschossenen Teenager getrauert. Es ist ein bewegender Gospel-Gottesdienst mit fröhlicher Musik, viel Tanz und emotionalen Reden. Der Tod von Michael Brown soll die USA aufrütteln. Was wir brauchen, ist eine Bewegung, damit sich langfristig etwas ändert. Dieses Ereignis muss zu einem Wandel führen, Demonstrationen zu neuer Gesetzgebung werden. Wir müssen hier sein, um diesen Wahnsinn zu stoppen. To stay on this, so we can stop this. Es ist so voll, dass sich die Menschen auch vor der Kirche drängen. 5000 Gäste waren erwartet worden, gekommen sind viel mehr. Sie alle hoffen, dass der Tod von Michael Brown nicht umsonst war. Wir sind heute traurig, aber vielleicht führt es zu einem Wendepunkt im Kampf gegen die Polizeigewalt. Doch die Vorbehalte gegenüber den Behörden bleiben. Nach einer langen Geschichte von Polizeigewalt vertrauen die überwiegend schwarzen Einwohner den von Weißen dominierten Sicherheitskräften nicht mehr. Wir haben nichts gegen Polizisten an sich. Es gibt gute und es gibt schlechte. Aber wir müssen die schlechten rassistischen Polizisten aussortieren. Sie sind es, die unsere Kinder gefährden. Die Eltern von Michael Brown hatten sich von dem heutigen Tag eine Art Abschluss erhofft. Ab morgen aber geht es für sie um die Frage, ob der Tod ihres Sohnes in einem fairen Prozess aufgeklärt werden wird.
Ja, und sonst? Sonst war da noch dieser Elchtest in Dresden. In einem Bürogebäude hatte sich ein junger Elchbulle verirrt, war in Panik durch eine Glastür gebrochen. Da stand er dann mehrere Stunden eingesperrt zwischen Scheibe und Wand, ließ sich auch durch Futter nicht rauslocken. Schließlich mussten Experten den Elch betäuben und jetzt wird das Tier wieder in die Freiwildbahn gebracht. Im Osten Sachsen soll er im Wald ausgesetzt werden. Vermutlich war der Elch aus Tschechien oder Polen zu uns gewandert. Da, in Polen, da wäre ihm jetzt angenehm kühl. Da ist nämlich im Tatra-Gebirge schon der erste Schnee gefallen. Bei uns ist noch nicht ganz so weit.
Heute Nacht ist es in Küstennähe locker bewölkt oder klar, sonst meist wolkenverhangen und von Westen breiten sich teilweise kräftige Regenfälle aus. Am Tag im Norden oft freundlich, an der Ostsee sind allerdings einzelne Schauer möglich. Im übrigen Land wiederholt Regenfälle, die besonders über der Landesmitte kräftig sind. Am Nachmittag kommen örtliche Gewitter dazu. Am Tag im Dauerregen zum Teil nur 13, am Oberrhein immerhin bis 22 Grad. Dort in der Nacht auf Mittwoch 15, im Emsland 6 Grad.
Und das war's von uns im Nachtmagazin. Weiter geht's mit dem Polizeiruf und die Kollegen von der Tagesschau, die bleiben wach für Sie. Tarek Yusbashi meldet sich wieder gegen 2:05 mit dem letzten Stand der Dinge. Und wir melden uns morgen wieder mit dem Nachtmagazin. Bis dahin sage ich Tschüss und noch einen schönen Abend. Bis morgen.